Vielen Dank, Stefan Giacke. Ich glaube, wenn ich Arzt geworden wärst, hätte das, glaube ich, eine Menge Schallplatten im Schrank. Ja, einen guten Morgen. Einen guten Morgen zu dem Gottesdienst heute, den wir feiern wollen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich begrüße auch alle Gäste, die heute hier unter uns sind, vielleicht auch zum ersten Mal. Und für die haben wir am Infopunkt noch ein Begrüßungsgeschenk. Und wir freuen uns einfach, wenn Sie sich bei uns wohlfühlen und natürlich auch wiederkommen. Wir wollen auch an die denken, die jetzt in den Herbstferien sind, die dort irgendwo auf dem Deich stehen und sich mal das Gehirn durchpusten lassen. Und ja, wollen heute einfach hier Gottesdienst haben, zusammen feiern, zusammen Gemeinschaft haben, Gott erleben. Und wenn ich auf meine Agenda gucke, ist es heute ein reiches Programm. Wir haben hier reich gedeckte Abendmahlstische, wir haben einen genialen Pianisten, wir haben eine tolle Band, wir haben Aufnahmen von neuen Mitgliedern. Und eine herausfordernde Predigt, die übrigens nicht das bedeutet beim ersten Hinblicken auf das Arbeitsblatt, was man so denkt. Lasst euch überraschen, die Predigt läuft anders. Ich habe auch schon mal reingeguckt, wird gut. Ja, ich möchte einfach mit uns beten zum Beginn des Gottesdienstes und dass wir dazu aufstehen. Vielen Dank, lieber Jesus, für diesen Morgen, vielen Dank für die Zeit, die wir jetzt haben dürfen. Vielen Dank für die Gemeinschaft, die du uns anbietest, die wir auch miteinander haben dürfen. Ich möchte dich bitten, dass alles, was hier geschieht, zu deiner Ehre geschieht, dass du es gelingen lässt, dass du Predigt gelingen lässt, aber auch Gemeinschaft, einander kennenlernen und neu wahrnehmen, dass du mitten unter uns bist, dass du uns dein Wort aufschließt, dass du uns ganz neu erreichst. Wir wollen auch an die denken, die heute nicht hier sind, die im Urlaub sind oder auch krank oder einsam zu Hause, gebrechlich, dass du bei ihnen ist, bist gleich uns. Danke für die Zeit, die wir jetzt haben dürfen. Segne die Kinder unten in der Kinderstunde und im biblischen Unterricht und wo immer sich jetzt auch sich Gruppen zusammentreffen, dass du auch dort dein Wort verkündigst. Danke, dass du jetzt mit unter uns bist. Herr, segne uns. Amen. Wir nehmen wieder Platz und starten mit dem ersten Gemeindelied. Herr, füll mich neu mit deinem Geiste. Zu einigen Abkündigungen. Einmal, Wenn wir auf den Gemeindezettel gucken, hinten drauf sind ein paar Sachen abgedruckt, die ich jetzt nicht alle hier erwähnen möchte. Besonders hinweisen möchte ich auf das Seminar Gemeinde, das ich wirklich nur sehr empfehlen kann. Dann hat Pastor Arne Völke jetzt seine berufsfreie Zeit. Er hat ja nur sozusagen 11 Monate im Jahr und davon nimmt er sich seine Zeit. Dann möchte ich nochmal vorausschauend auf den nächsten Halbzeitabend hinweisen, den wir im November geplant haben. Am 12. November, ein Dienstag, ist hier wieder Halbzeit. Referent wird hier bei uns Pastor Arne Völke sein. Arbeitstitel ist ja so Rückschau auf erste Halbzeit und Ausblick. Also da wollen wir uns ein bisschen Zeit nehmen, um die erste Spielzeit des Lebens sozusagen mal zu nicht bewerten, einfach mal zu betrachten und dann aber auch sich ermutigen zu lassen für die nächste Phase. Dann haben wir auch das Männerfrühstück wieder im November. Das ist ja durchgetaktet, immer der ungerade Monat am zweiten Samstag. Auch dazu laden wir herzlich ein. Dazu wird sprechen aus unserer Gemeinde auch der Rassan Haddad, der ist ja ein recht erfolgreicher Unternehmer und wird sprechen zum Thema gelebte und erlebte Ethik im Geschäftsleben. Also wie er auch als Christ eben seinen Job macht und wie er auch eben wahrnimmt, wie mit ihm umgegangen wird. Das wird sehr spannend. Dann habe ich den Norbert Vogel auf der Agenda.
Ja, wie die meisten von euch wissen, findet heute in 3 Wochen das 3. Mitarbeiter-Dankesfest statt. Und das ist uns als Gemeindeleitung sehr wichtig. Wir sind eine sehr dienstbare Gemeinde. Manchmal geht das aber so unter. Jeder macht ganz viel und wir wollen als Gemeindeleitung der Gemeinde und den Mitarbeitern an dieser Stelle einfach mal ganz explizit Danke sagen. Und wollen das auch tun. Ich meine, Gemeindeleitung ist sicherlich eine Sache des Dienstes, aber an diesem Abend auch ganz konkret, indem wir euch, die ja sonst für die Gemeinde und vor allen Dingen für die dort befindlichen Mitarbeiter dienstbar sind, indem wir euch dienen. Und das wollen wir eben in 3 Wochen tun. Und eine Sache noch technisch, es sind eine ganze Menge Einladungskarten schon verteilt. Wenn jemand diese nicht bekommen hat, der ist aber trotzdem eingeladen. Ich denke mal, ein Wesen einer Gemeinde ist ja, dass wir hier nicht die super Mitarbeiter haben, die ganz viel tun oder ganz viele wichtige Dinge tun, sondern es geht hier darum, um Treue zu sein. Und von dort aus ist jeder, der mitarbeitet, ganz herzlich in 3 Wochen eingeladen zum Mitarbeiter-Dankesfest.
Zur Organisation kann ich nochmal sagen, warum hast du vielleicht keine Karte bekommen, weil du doch trotzdem Mitarbeiter bist. Wir haben in der vergangenen 3 Wochen 75 Mitarbeiter, die eine Gruppe leiten, gebeten, die Mitarbeiter der Gruppe einfach einzuladen. Da gibt es manche Gruppen, die sind so riesig, dass das nicht bis zum letzten vielleicht durchgegangen ist. Und deshalb, diese Karte würde ich dir dann gleich persönlich überreichen am Infostand. Ich stehe da draußen, die nächsten Wochen bis zum 3.11. auch. Da steht die Rita oder ich stehen da und bitten euch, euch anzumelden. Das ist ganz wichtig für die Planung, dass wir bis zum 3.11. wissen, ob ihr kommt. Besser ist, wenn ihr das mir heute schon sagt, dann kann ich schon mal ein bisschen jetzt planen. Und wichtig wäre auch zu sagen, dass wir für Leute, die Kinder haben, die vielleicht nicht kommen können, weil sie keinen Babysitter bekommen, einen Disney-Film zeigen werden. Ist vielleicht nicht für die Babys gedacht, aber für die etwas älteren Kinder. Und wir haben eine Bitte, wir benötigen noch 5 Mitarbeiter. Das ist bei einem Mitarbeiter-Dankesfest sehr schwierig zu bekommen, denn eigentlich wollen wir die Mitarbeiter, die sonst hier viel machen, freistellen von der Mitarbeit. Das heißt, wenn du vielleicht kein Mitarbeiter so richtig bist, aber an dem Abend dem Mitarbeiter danken möchtest oder letztendlich auch einfach mal da anpacken möchtest, dann komm auch zu mir. Wir brauchen noch 5 wichtige Mitarbeiter an dem 10.11. und ich stehe auch am Infostand dafür bereit. Danke.
Dann habe ich noch hier eine E-Mail von Tom Stede bekommen. Geht um eine Veranstaltung in der totalen Offensive. Also als bekennender Nicht-Fußballer habe ich jetzt nicht so richtig Ahnung, was alles bedeutet, aber ich lese das mal vor. Vielleicht schätzt ihr das ja. Hallo Stefan, ich bitte dich, den Derby-Gottesdienst der totalen Offensive am Freitag, den 25.10.13 im Gottesdienst abzukündigen. Er findet im Sterne Norden statt um 19.09 Uhr, gemeinsam mit dem Fanclub mit Gott auf Schalke. Alle sind herzlich eingeladen. Trikots und Schals sind ausdrücklich in allen Farben erwünscht. Zum Thema You Never Walk Alone spricht ein gläubiger Ex-Fußballprofi. Flyer liegen am Infostand aus. Jo. Klingt gut. Ja, wir machen weiter mit dem nächsten Lied. Jesus sucht Leute.
Vater, du hast mich gerufen, das weiß ich, doch habe ich solche Angst vor einer Entscheidung. Ich als Missionar, wie soll das funktionieren?
Morgen. Ich begrüße euch zu dieser kurzfristig einberufenen Krisensitzung. Nochmal zur Erinnerung, es geht um die Entscheidung, die unser Mensch zu treffen hat.
Vielen Dank für die Erinnerung. Ab jetzt übernehme ich. Es wird alles so umwerfend sein. So viele neue Kulturen und Möglichkeiten. Der Mensch wird sich selbst besser oder vielleicht sogar ganz neu kennenlernen. Endlich mal wieder kreativ sein.
Also laut dem aktuellen Stand der Erinnerung hat genau vor 14,45 Stunden Gott dem Menschen die Berufung ans Herz gelegt. Ich bin mir allerdings unsicher, inwieweit man dabei allein mit dem Herzen kommt.
Ach, das ist doch reine Zeitverschwendung. Er könnte doch schon morgen losgehen. Ich sehe ihn schon, wie er seine Sachen packt, wie er sich verabschiedet und dann direkt beginnt. Er ist doch noch so jung und hat noch so viel Kraft.
Also, ich weiß nicht. Der Mensch ist doch keine Maschine. Ich denke, er braucht Zeit, muss noch viele Gespräche führen. Voller Frieden muss er im Herzen sein. Doch da ist doch nur Stress und Angst.
Was soll denn diese Diskussion? Die Angst, die gehört doch gar nicht zu ihm. Wenn er sich den neuen Herausforderungen stellt, vergisst er die Angst.
Also, liebe Leute, ich bitte euch. Wie schon erwähnt, hat Gott den Menschen zum Missionar berufen. Das Problem liegt doch wohl auf der Hand. Er kann sich nicht entscheiden. Das war schon immer eine Schwäche von ihm. Lasst uns deswegen doch mal gemeinsam überlegen, was der Mensch bisher gerne erledigt hat. Ja, da habt ihr's. Nicht viel. Deshalb denke ich, er sollte sich dagegen entscheiden. Das würde doch alles keinen Sinn ergeben.
Das beruhigt mich jetzt auch. Der ganze Trouble fällt weg. Obwohl, was, wenn Gott nun sauer wird, weil er nicht geht?
Ach, ihr denkt einfach viel zu viel. Gott hat ihn berufen. Da heißt es doch, jetzt Missionar werden. Das ist doch gar keine Frage.
Genau. Außerdem wird er neue Menschen kennenlernen und dabei in Gott wachsen.
Oh, das stelle ich mir jetzt auch so schön vor. Er könnte die Person treffen, mit der er den Rest seines Lebens verbringt. Och, das hört sich so traumhaft an. Er sollte gehen.
Entschuldigung, aber denkt ihr bitte mal daran, dass der Mensch, unser Mensch hier, bisher sehr starke Hemmungen hatte, mit anderen Menschen zu reden? Wie soll das denn möglich werden?
Ja, das hatte ich verdrängt. Da hast du recht. Die Scham wird ihn auch einfach nicht loslassen. Er könnte verletzt werden.
Ach, das Ganze ist doch völlig absurd. Er ist doch noch so jung und er hat so viel unausgeschöpfte Kraft. Er muss einfach gehen.
Denk doch mal nach. Er ist nicht der Typ für sowas.
Ich hoffe, das war nur ein Witz. Der Mensch ist noch viel zu jung, um zu wissen, wer er ist. Der wird sich doch noch verändern.
Es schmerzt mich, wenn wir so miteinander reden. Das kann doch nichts Gutes bedeuten. Er sollte hierbleiben, nicht gehen.
Ach, er soll gehen.
Bleib doch mal rational. Ach, diese Unruhe missfällt mir. Ich weiß es nicht.
Gebt dem Ganzen doch mal eine Chance. Es kann zur Not immer noch abgebrochen werden.
Niemals! Er soll doch nicht umsonst verletzt und zurückgestoßen werden.
Er soll gehen.
Ich möchte meine Ruhe haben.
Er hat noch so viel zu lernen. Der muss einfach gehen.
Und aus dem Grund muss er hierbleiben und noch stabiler werden.
Das kann das doch wohl nicht sein. Das ist
doch wohl keine Ahnung. Das geht doch wohl nicht. Er muss doch bevor er noch geht.
Ja, das ist gar nicht so einfach mit der Mission. Mission als einzelner Christ, Mission als Gemeinde. Jeder Christ ein Missionar. Wie macht man das denn? Wie soll das gehen? Wir haben eben gesehen, wie viele Unsicherheit, Zweifel, Ängste oft damit verbunden sind, mit diesem Aspekt, mit diesem Bereich von Christsein. Viele von uns sind innerlich hin und her gerissen, wenn es darum geht, den Glauben an Jesus mit anderen zu teilen. Kann ich das? Werde ich die richtigen Worte finden? Wie wird mich der andere hinterher anschauen? Ist das nicht völlig deplatziert, was ich dann sage? Das kenne ich auch. Und dann denken wir vielleicht, dass wir Dinge sagen und Fragen stellen müssen, die für andere Menschen völlig peinlich sind. Wie zum Beispiel die Frage, hast du dich bekehrt? Ist ja eine sehr persönliche Frage. Gemeint ist damit in der Regel die Frage, hast du Jesus persönlich kennengelernt? Hast du dich zu ihm hingewandt, zu ihm hinorientiert? Hast du dich entschieden, dein Leben verbunden mit Jesus zu führen als deinem Herrn und Meister? Das ist ein sehr wichtiges Thema. Aber weil die Frage so persönlich ist, kann es schnell auch zu einer unangenehmen Frage werden. Jedenfalls, wenn sie von der falschen Person am falschen Ort zur falschen Zeit gestellt wird. Diese Frage kann Druck erzeugen, wie Gesinnungskontrolle wirken. Trotzdem möchte ich uns diese Frage heute Morgen stellen. Hast du dich bekehrt? Aber ich stelle sie nicht Menschen, die Jesus noch nicht wirklich kennengelernt haben, sondern ich stelle sie uns als Gemeinde von Jesus Christus. Und ich meine sie anders, als ihr es wahrscheinlich vermutet. Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, Gründer und Bischof der Herrnhuter Brüdergemeinde und Dichter zahlreicher Kirchenlieder, er war einer der Väter des Pietismus und er lehrte, dass jeder Christ drei Bekehrungen bräuchte. Erstens eine Bekehrung von der Welt weg zu Jesus Christus hin. Zweitens eine Bekehrung zur Gemeinde und drittens eine Bekehrung zurück in die Welt. Drei Bekehrungen zu Jesus, zur Gemeinde und zur Welt. Was mit der ersten Bekehrung gemeint ist, das habe ich eben in aller Kürze schon erklärt. Die zweite Bekehrung, die zur Gemeinde, ja, die ist auch sehr wichtig, wenn man Christ sein und bleiben will. Eine bewusste, entschiedene Hinwendung zu einer konkreten Gemeinde ist gemeint, zu einer Gemeinschaft von Christen, zu sagen dann, ich gehöre zu dieser Gemeinde, hier ist der Platz, den Gott mir zeigt, um mein Leben mit anderen Christen zu teilen, um mich mit meinen Gaben für Gottes Sache einzubringen. Eine solche Bekehrung zur Gemeinde, das ist ein Prozess, aber den bringen wir auch auf den Punkt, wenn wir Menschen in unsere Gemeinde aufnehmen, wie wir es nachher tun werden. Eine Bekehrung zur Gemeinde ist nicht ganz einfach, denn manchmal geht es in Gemeinden auch sehr menschlich zu. Es gibt Konflikte, Reibung, es gibt unsympathische Menschen. Und wer dann sagt, ich glaube an Gott, an Jesus, aber ich brauche keine Gemeinde, der begeht einen Fehler. Denn er verpasst sehr viel von dem, was Gott uns an Segen und Gnade und Glaubenserfahrung durch die Gemeinschaft mit anderen Christen schenkt. Liebe, Gemeinschaft, Annahme, Trost, Vergebung, Heilung. In der Bibel ist das Bild gebraucht, dass Gemeinde ein Leib, ein Organismus ist und jeder Einzelne ein Glied an diesem Leib. Und dieses Bild zeigt schon, wie komisch das ist, wenn ein Glied getrennt ist von der Gemeinschaft. Ich zitiere nochmal den Herrn Zinzendorf. Er sagt, ich statuiere kein Christentum ohne Gemeinschaft. Mit anderen Worten sagt er, wirklich Christ sein kannst du nicht ohne Gemeinde, ohne Gemeinschaft. Das leuchtet ja vielleicht auch noch vielen ein, aber die dritte Bekehrung, von der er spricht, eine Bekehrung zur Welt, was ist denn damit gemeint, bitteschön? Das wird das Thema meiner Predigt heute sein. Und deswegen stelle ich jetzt meine Frage vom Anfang noch einmal etwas präziser. Hast du dich zur Welt bekehrt? Und jetzt lese ich uns den Predigttext vor. Wir finden ihn in Johannes 20, die Verse 19 bis 23. Er ist auch abgedruckt auf den Gottesdienstzetteln. Es war Abend geworden an jenem Sonntag. Die Jünger waren beisammen und hatten aus Angst vor den führenden Juden die Türen abgeschlossen. Da kam Jesus in ihre Mitte und sagte, Frieden sei mit euch. Dann zeigt er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, kam große Freude über sie. Und noch einmal sagte Jesus zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sagte: Empfangt den Heiligen Geist. Wenn ihr jemand die Vergebung seiner Schuld zusprecht, ist die Schuld auch von Gott vergeben. Wenn ihr die Vergebung verweigert, bleibt die Schuld bestehen. Diese Geschichte gehört zu den Ostergeschichten im Johannesevangelium. Zu Lebzeiten Jesu waren seine Jünger mit ihm als Wanderprediger unterwegs gewesen. Sie hatten spontane Massenveranstaltungen erlebt, standen im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Und jetzt, nach Kreuzigung, Tod und Begräbnis von Jesus, sind seine Jünger zutiefst verunsichert. Wie soll es weitergehen? Was steht ihnen jetzt bevor? Jesus haben sie erwischt. Und wann sind sie dran? Kein Wunder, dass seine Jünger Angst haben und sich nur heimlich hinter verschlossenen Türen treffen. Und dann auf einmal tritt der auferstandene Jesus in ihre Mitte. Johannes, der Evangelist, berichtet nichts darüber, wie das geschieht. Jesus ist nur auf einmal da. Er grüßt sie. Frieden sei mit euch. Das war damals ein ganz gewöhnlicher jüdischer Gruß. Aber kurze Zeit später wiederholt Jesus diesen Gruß noch einmal und dann wird deutlich, hier geht es um mehr als nur einen Tagesgruß. Jesus spricht ihnen zu, was er ihnen vorher schon angekündigt hatte. Johannes 16 und 14 lesen wir, dass Jesus gesagt hat: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Meinen Frieden gebe ich euch, nicht den Frieden, den die Welt gibt. Erschreckt nicht, habt keine Angst. Also, wenn Jesus hier jetzt seinen verängstigten, verunsicherten Jüngern sagt, Frieden sei mit euch, dann geschieht etwas. Dann gibt Jesus ihnen seinen Frieden. Und dann zeigt Jesus ihnen seine Hände und seine Seite. Warum? Weil seine Hände noch die Spuren der Kreuzigung von den Nägeln trugen. Und weil an seiner Seite noch die Verletzung durch den Speer sichtbar war, die ihm ein Soldat nach seinem Tod zugefügt hatte. So sind sich jetzt die Jünger sicher, es ist kein Spuk, kein Geist. Es ist derselbe Jesus, mit dem wir 3 Jahre lang unterwegs waren. Er ist von den Toten auferstanden. Das ist die Bestätigung für alles, was Jesus gelehrt und getan hat. Sie wissen jetzt, es ist nicht umsonst gewesen. Die Sache mit Jesus endet nicht in einer großen Enttäuschung. So kommt große Freude über die Jünger. Und dann kommt der Satz, der wirklich wichtig ist. Jesus sagt ihnen: Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch. Wie ist das zu verstehen? Sagt Jesus, meint Jesus jetzt, meine Zeit ist vorbei und nun seid ihr dran? Sind seine Jünger damals und wir heute als Nachfolger Jesu sozusagen geklonte Messiasse, die wie Jesus Wunder vollbringen, Tote auferwecken, Massen zusammenbringen, Jünger um sich scharen? Nein, da gibt es schon Unterschiede. Jesus kam auf die Erde als Messias und wir sind das nicht. Jesus kam auf die Erde als Gottes einziger geliebter Sohn und wir nicht. Jesus war ohne Sünde und wir nicht und manches andere. Aber wie ist das zu verstehen, wenn Jesus sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch? Und da lade ich euch ein, lasst uns schauen, wie Gott der Vater Jesus gesandt hat. Und 3 Fragen leiten mich darin. Die Frage, wohin hat denn Gott Jesus gesandt? Warum hat er ihn gesandt? Und wozu? Mit welchem Auftrag? Womit? Die erste Frage, wohin hat Gott Jesus gesandt? Wir lesen das im Johannesevangelium. Gott hat Jesus, der nicht von dieser Welt war, er hat ihn in unsere Welt gesandt. Am Anfang vom Evangelium, vom Johannesevangelium, da wird von Jesus gesprochen als dem Wort. Griechisch Logos. Und da heißt es, das Wort, das von allem Anfang an bei Gott und Gott gleich war und durch das die Welt geschaffen wurde, durch Jesus Christus wurde die Welt geschaffen, in ihm war das Leben, er kommt jetzt in unsere Welt, so wie Licht in die Finsternis kommt. Und da klingt dann auch schon an, dass im Johannesevangelium die Welt nicht nur die Schöpfung meint, die schön oder neutral ist, sondern mit Welt ist immer auch die Menschheit gemeint, die sich von Gott getrennt hat, in ihrem Denken, in ihrem Wollen und Tun. Die Welt, das ist bei Johannes ein böser Ort. Die Welt, die Gott und den von ihm geschickten Jesus ablehnt, ignoriert, die Jesus hasst. Die Welt, ein finsterer Ort, an dem man Angst hat. Und Jesus wurde von seinem Vater in diese Welt gesandt. Er, so heißt das, Johannes 1, Vers 14, wurde ein Mensch, ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut. Martin Luther übersetzt das, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und dann lebte Jesus unter uns. Und es heißt weiter, wir sahen seine Macht und Hoheit als göttliche Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn, Gottes ganze Güte und Treue ist uns in ihm begegnet. Jesus, der vor aller Zeit bei Gott war, Jesus, das Wort, wurde Mensch aus Fleisch und Blut, ein wirklicher Mensch. Das nennt man auch Inkarnation. Und dann lebte Jesus unter den Menschen. Er lernte einen Beruf. Er war ein Baby. Er hatte Eltern, er hatte Freunde. Er redete mit den Menschen, er feierte mit ihnen, er lachte und weinte mit ihnen, er stritt mit ihnen. Er litt an den Menschen und er brauchte ihre Nähe, ihre Gemeinschaft. Gott hat Jesus in die Welt gesandt. Warum? Weil Gott, das sagt uns Gottes Wort im Johannesevangelium immer wieder, weil Gott die Welt, trotzdem sie ist, wie sie ist, oder vielleicht auch gerade, weil sie ist, wie sie ist, liebt. Gott liebt diese Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Obwohl die Menschen in Opposition, in Fundamentalopposition zu Gott stehen, von ihrem Wesen her. So lesen wir das immer wieder in der Bibel. Das ist das menschliche Herz. Obwohl das so ist und obwohl so viel in dieser Welt zerbrochen ist, trotzdem hat Gott diese Welt im Auge, uns Menschen im Auge, wir sind ihm wichtig. Und wozu? Er will diese Welt mit ihren vielen Ungereimtheiten, Gemeinheiten und Ungerechtigkeiten, Gott will das verändern. Gott will Heilung in die Welt bringen. Jesus kommt, so hat es die Frau aus Samarien am Brunnen, als sie Jesus traf, auf den Punkt gebracht. Jesus kommt als Retter in die Welt. Er bringt Leben, ewiges Leben in eine Welt, die von Tod gekennzeichnet ist. Und dann finden wir im Johannesevangelium die ganzen Ich-Bin-Worte. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das lebendige Wasser. Jesus kommt in die Welt, um Hilfe, Rettung zu bringen. Also, Sendung von Jesus. Wohin? In die Welt. Warum? Weil Gott die Welt liebt. Wozu? Um diese Welt zu heilen, zu retten, um die Menschen zu heilen und zu retten. Und jetzt sagt Jesus, so sende ich euch. Und jetzt stelle ich wieder die Fragen, wohin sendet denn Jesus dich und mich und uns als Gemeinde? Schauen wir erst nochmal auf die Jünger. Jesus hat damals seine Jünger herausgerufen aus ihrem Alltag, ihrem vertrauten Leben. Sie folgten ihm, dem Wanderprediger. Sie gehörten nicht mehr zu dieser Welt, sagte Jesus. Deswegen hasste die Welt sie auch so, wie Jesus sie gehasst hatte. Und jetzt sendet sie Jesus wieder in die Welt. Das ist ja nicht selbstverständlich. Ich glaube, die Jünger waren in mancher Hinsicht froh, dass sie ihrer Welt, ihrem Alltag entkommen waren, bei Jesus sein konnten. Aber Jesus sagt, schaut euch die Welt an. Kein schöner Ort, aber es ist wichtig, dass ihr dort seid. So wie es wichtig ist, dass ich bei euch bin. Jesus sagt, ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Deswegen die Frage an dich, an uns. Hast du dich zur Welt bekehrt? Interessiert dich die Welt, die modernen oder auch die postmodernen, säkularen Menschen um dich herum? Ist es dir wichtig, wie es deinen Nachbarn und Arbeitskollegen geht? Lebst du unter ihnen? Teilst du dein Leben mit ihnen? Redest du mit ihnen? Isst und trinkst du mit ihnen? Lachst und weinst du mit ihnen? Feierst du mit ihnen? Das gilt auch für uns als Gemeinde. Wir haben das Motto für unsere Gemeinde, ein Licht in Dortmund. Und dahinter steht die tiefe Überzeugung, unsere Gemeinde gehört in die Welt, in die Stadt Dortmund, gehört zur Stadt Dortmund. Uns interessieren die Menschen in unserer Stadt. Uns ist es wichtig, was hier läuft. Wir beteiligen uns. Wir wollen, dass es den Menschen hier gut geht. Wir wollen als Gemeinde uns auf den Weg machen zu Menschen, wahrgenommen werden, sichtbar sein, transparent sein. Und ich weiß, dass viele von uns aus unterschiedlichen Orten, vielleicht gar nicht aus Dortmund kommen, aber wenn wir Freie Evangelische Gemeinde Dortmund sind und ein Licht in Dortmund sind, dann fängt Dortmund für uns in der Stadt Ost, in diesem Stadtbezirk an. Warum sendet Jesus uns in die Welt? Weil Gott nach wie vor die Welt liebt, in der wir leben, weil Jesus sie liebt. Und der spannende Punkt, weil die Sendung von Jesus noch nicht zu Ende ist. Sprachlich wird das im Grundtext deutlich, wenn Jesus sagt, so wie mich der Vater gesandt hat, dass Jesus nach wie vor der Gesandte Gottes ist. Als der auferstandene Jesus bleibt er bei uns, ist er an unserer Seite. Und durch seinen Heiligen Geist lebt er in uns. Und dann nimmt er uns mit auf den Weg in die Stadt, zu den Menschen, in das Miteinander der Menschen um uns herum. Das können unsere Nachbarn sein, da wo wir wohnen. Und für uns als Gemeinde, als Gemeinschaft von Menschen, von Christen, ist das zum Beispiel Körneblüt auf, Oststadt in Harmonie und die anderen Gelegenheiten, wo sich die Menschen in unserem Stadtbezirk treffen. Und wenn wir uns den Menschen einer nichtchristlichen und nachchristlichen Welt zuwenden, dann öffnet das eine riesige Chance. Wie die Menschen damals an Jesus Gottes Wesen erkannten, seine Macht und Hoheit, seine Liebe, seine Freundlichkeit und Barmherzigkeit und letztlich Gott selbst, so erkennen sie das auch an uns. So können sie an der Gemeinschaft, die wir untereinander haben, an der Liebe, die wir uns miteinander verbindet, die unsere Beziehungen prägt, können sie Gott selbst erkennen, sein Wesen, seine Liebe. Und wozu schickt uns Jesus in die Welt? Damit das, was wir von Jesus und durch Jesus empfangen haben, dass wir das teilen. Erinnern wir uns an die Geschichte, an den Bibeltext, den Predigtext. Frieden bekamen die Jünger. Freude kam über sie. Sie empfingen Heiligen Geist. Und die Vergebung, die sie von Jesus bekamen, sie erhielten die Vollmacht, diese Vergebung anderen mitzuteilen. Das bringen wir in eine Welt hinein, in Menschen, in das Leben von Menschen hinein, die das brauchen. Auch wenn sie das vielleicht, weil sie schon lange aus dem Horizont christlicher Gedanken raus sind, gar nicht so artikulieren. Haben wir uns persönlich und als Gemeinde zur Welt bekehrt? Das ist nicht nur eine grundsätzliche Entscheidung, sondern etwas, was wir Woche für Woche neu leben müssen, wenn das denn Wirklichkeit ist. Zum Schluss noch etwas von der Theorie zu Praxis. Wie kann das im Alltag aussehen? Ich fand ein Beispiel in einer Zeitschrift, Aufatmen, in der Sonderausgabe von 2011 zum Glauben am Montag. Da ist die Rede von einem Ehepaar, beides Christen. Mit ihren drei Kindern ziehen sie berufsbedingt in einen kleinen Ort in der Nähe von Hannover. Und was sie dort gelebt haben, das veranschaulicht ein wenig, wie das gehen kann, sicherlich in einem anderen Umfeld als hier in Dortmund. Aber trotzdem denke ich, es kann uns inspirieren, Gedankenanstöße geben. Da heißt es, sie wollten erst einmal diejenigen, die dort wohnen, kennenlernen. Deshalb gingen sie ganz bewusst auf jedes Dorffest, den Tanz in den Mai, Weihnachtsmarkt, Feuerwehrfest und das Bürgerschießen, eine Art Preisschießen. Da kann man etwas gewinnen, einen Motorroller oder so. Wir interessierten uns für die Leute, sagten sie, und freuten uns über jedes Haus, dessen Bewohner Namen und Gesichter für uns bekamen. Obwohl der Mann beruflich oft auf Dienstreisen ist, lud er am Wochenende alle Kinder aus dem Dorf zwischen 10 und 12 zum Fußballspielen ein. Nach ein paar Wochen kamen 17 Kids. Als die Nachbarn Gisa und Felix ihre zwei Kinder mittags nicht mehr nach der Schule empfangen konnten und versorgen konnten, weil ihre Schichtdienste sich unglücklich überlappten, bot unser Ehepaar ihnen und den Kindern an, dass die beiden bei ihnen mitessen konnten. Dann hörten sie von der Not eines anderen Nachbarn, von Winfried, dessen großes Haus abgebrannt war und der sich ein kleines Haus vor die Ruine gebaut hatte. Die Behörden zwangen ihn nun, die Brandruine abzureißen. Das wäre finanziell sein endgültiges Aus gewesen. So organisierte die Familie mehrere kostengünstige Container und viele Helfer aus dem Dorf. Es dauerte Wochen, bis der ganze Schutt beseitigt war. Genügend Zeit, sich gegenseitig zu beschnuppern und Vertrauen aufzubauen. Die Frau dieses Ehepaars fand im Dorf und nicht etwa im Hauskreis oder in der Gemeinde ihre beste Freundin und bildete mit zwei anderen Dorfladies eine wunderbare Viererklicke. Der Mann wurde nach einiger Zeit zum Kegelverein eingeladen. Das war sozusagen sein Ritterschlag. Hier trafen sich Männer vom Zahnarzt über den Hartz-IV-Empfänger bis zum Bofrostfahrer. Und dann beteten diese Familie, dieses Ehepaar dafür, dass Menschen Jesus kennenlernen und ihm ihr Herz und Leben öffnen. Sie sagten, es gibt nichts Besseres, was wir einem Menschen wünschen können, als Jesus zu begegnen, seiner verändernden und heilenden Kraft. Und dann, jetzt muss ich hier mal die Katze aus dem Sack lassen, also er vom Beruf Pfarrer der evangelischen Kirche, aber das heißt in meinem Verständnis nicht viel. Erst jetzt heißt es was, ja, im Blick darauf, dass man davon lernen kann, inspiriert wird. Er organisierte Freizeiten, zum Beispiel eine Donautour für Pilger und Bierliebhaber, Seminare, Wochenenden für Jugendliche und Glaubenskurse. Und tatsächlich, eine Reihe von Jugendlichen wurden Christen. Also ich glaube, den Punkt mit der Organisation von Freizeiten und Seminaren, da würde ich sagen, ja, das kann nicht jeder so imitieren. Nachmachen. Aber stellt euch vor, es gibt eine Gemeinde in dem Ort, die sowas hat, die sowas anbietet. Seminare, Freizeiten, Jugendangebote, wo dann Menschen mit einem Engagement wie dieses Ehepaar ihre Leute hinbringen können. Tatsächlich, sagt er, eine Reihe von Jugendlichen wurde Christen, seine Kegelbrüder bis dato nicht, aber diese schätzen es, dass er gerade nicht, wie befürchtet, predigt und moralisiert. Sein Fazit: Wenn ich kegeln gehe, dann kegelt Jesus mit. Nehmen wir diese Frage mit: Hast du dich zur Welt bekehrt? Und wie sieht das morgen, am Montag aus? Wie sieht das für dich persönlich aus, für uns als Gemeinde? Da lasst uns dranbleiben. Und dann, wenn wir in solch einer Bekehrung leben, ich glaube, dann wird das mit dem Thema Mission ein wenig einfacher und natürlicher, als wir das zu Anfang erlebt haben in dem Theaterstück. Amen. Wir wollen jetzt miteinander das Abendmahl feiern und ich bitte einfach mal, dass Karin Haddad nach vorne kommt. Wir werden gemeinsam das Abendmahl austeilen. Jesus Christus selbst lädt uns ein, an den Tisch zu kommen, zu ihm, Tischgemeinschaft mit ihm zu haben. Und ich lese uns die Einsetzungsworte des Abendmahls vor. In der Nacht, in der Jesus der Herr ausgeliefert wurde, nahm er Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher und sagte: Dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird. Tut das, so oft ihr von ihm trinkt, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Jedes Mal also, wenn ihr dieses Brot esst und von diesem Becher trinkt, verkündet ihr damit die Rettung, die durch den Tod des Herrn geschehen ist, bis er wiederkommt. Denkt nun an den Abendmahlsbecher, über den wir das Dankgebet sprechen. Gibt er uns nicht teil an dem Blut, das Christus für uns vergossen hat? Denkt an das Brot, das wir austeilen. Gibt es uns nicht teil an seinem Leib? Es ist nur ein einziges Brot. Darum bilden wir alle, auch wenn wir viele sind, einen einzigen Leib, denn wir essen alle von dem einen Brot. Wir wollen jetzt miteinander danken für die Gaben, die Gott uns in dem Abendmahl gibt, für das Brot, für den Becher. Und Karin und ich werden das für uns alle tun. Karin, dankst du bitte mit uns für das Brot?
Ja, Vater im Himmel, wir sind wirklich sehr, sehr dankbar, dass du uns zuerst geliebt hast und dass du uns gesehen hast in unserer Verlorenheit. Herr, und du bist da nicht stehen geblieben, sondern deine Liebe hat alle unsere Sünden bedeckt. Herr, und Jesus, du bist für uns gegangen und hast für uns bezahlt. Und das macht uns sehr, sehr dankbar. Herr, vielen Dank, dass du auch heute hier bei uns bist und dass wir das Abendmahl haben, um uns das nochmal richtig bewusst zu machen. Vielen Dank, dass du dich selbst geopfert hast und dass du dich ganz hingegeben hast.
Herr Jesus, und danke, dass du dein Blut vergossen hast für uns, dass du dein Leben für uns hingegeben hast, damit wir Leben finden. Und dein Sterben, dein Tod hat den Bund besiegelt, den wir haben. Unsere Verbindung mit dir steht auf sicherem Grund, Jesus, weil du dich so dafür eingesetzt hast, dass es dich das Leben kostete. Und danke, Jesus, dass da nicht irgendetwas zwischenkommen kann. Danke, dass da nicht irgendetwas passieren kann, eine Kleinigkeit, und schwupps fallen wir raus aus der Verbindung mit dir. Danke, dass du uns treu bist und dass du uns hältst, und nichts und niemand kann uns aus deiner Hand reißen. Und danke, dass du uns das jetzt im Abendmahl auch zusprichst. Amen. Ja, wir sind uns gewiss, dass Jesus selber uns zum Abendmahl einlädt. Und wenn wir dann nach vorne kommen, wir machen das heute so, dass wir an den beiden Tischen zur Linken und zur Rechten jeweils uns in einem großen Kreis aufstellen. Also wir hatten das bei den letzten Abendmahlsfeiern im Gottesdienst so, dass Leute sich in einer Schlange angestellt haben. Heute wird es anders sein, sodass wir jeweils einen Kreis bilden von 15, 20 Leuten, so viel Platz wie gerade ist. Und dann teilen wir das Abendmahl aus, jeweils in dieser Gruppe. Und wenn die Gruppe fertig ist, dann kann die nächste Gruppe kommen, jeweils auf der linken und auf der rechten Seite. Und wenn du teilnehmen, nach vorne kommst und an dem Abendmahl teilnimmst, dann ist das dein Ja zu Jesus. Dann sagst du: Ja, ich möchte zu diesem Jesus Christus gehören und ich möchte in meinem ganzen Leben mit ihm verbunden sein. Und wenn das so für dich klar ist, dann bist du herzlich eingeladen. Ja, dann komm und lass es dir zusprechen. Aber vielleicht bist du auch jemand, der sagt: An dieser Stelle denke ich nach und ich bin mir unsicher, ob das mit Jesus wirklich so richtig für mich ist. Und dann lade ich dich ein, warte einfach, singe mit, schaue zu, dann ist das jetzt noch nicht der richtige Schritt, am Abendmahl teilzunehmen. Ja, kommt im Glauben, esst das Brot, trinkt aus dem Becher und wisst dabei, dass ihr den Herrn Jesus Christus selbst empfangt, der seinen Leib für uns dahingegeben, der sein Blut für uns vergossen hat. Stillt den Hunger in eurem Herzen im Glauben an Jesus, der gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Wäre es möglich, dass wir etwas Musik während der Austeilung des Abendmahls im Hintergrund haben? Sei es vom Klavier, sei es von der Band, das wäre sehr schön. Einfach ein bisschen instrumental im Hintergrund. Dankeschön. Bitte kommt jetzt zum Abendmahl.
Thank you. Thank you.
Beim Abendmahl geht es um unsere Gemeinschaft, die wir mit Jesus Christus und durch Jesus mit Gott dem Vater haben. Aber es geht auch um die Gemeinschaft, die wir untereinander haben. Und deswegen ist jetzt nach dieser Abendmahlsfeier ein wunderbarer Ort, wo wir einige neue Mitglieder in unsere Gemeinde aufnehmen werden. Menschen, Männer und Frauen, die durch Jesus Christus ihren Platz in unserer Gemeinde gefunden haben und die wissen, jetzt gehöre ich hier dazu. Und ich bitte jetzt einfach mal, dass Thomas und Sandra Wenzel nach vorne kommen, dass Imke Steenbrock nach vorne kommt, dann haben wir Marin Linke. Und Duclos. Marin, ich komme mal zu dir, weil du jetzt hier als Oberstes bei meinen Karten bist. Zu deiner Aufnahme ein Wort aus dem 1. Korintherbrief. Doch an jedem und jeder in der Gemeinde zeigt der Heilige Geist seine Wirkung in der Weise und mit dem Ziel, dass alle etwas davon haben. Sandra, ich komme hier hin. Das ist hier schon ein bisschen. Johannes 17 ist das Bibelwort, was ich für dich gefunden habe. Vers 22 und 23. Ich habe ihnen die gleiche Herrlichkeit gegeben, sagt Jesus, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie du und ich. Ich lebe in ihnen und du lebst in mir. So sollen auch sie vollkommen eins sein, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass du sie, die zu mir gehören, ebenso liebst wie mich. Und das wünsche ich dir, dass diese Einheit und Liebe, von der Jesus spricht, dass du das immer wieder in der Gemeinde vorfindest und auch dazu beitragen kannst. Lieber Thomas, aus Galater 5, Vers 25 und 6, Vers 2, wenn wir nun durch Gottes Geist ein neues Leben haben, dann wollen wir auch aus diesem Geist unser Leben führen. Helft einander, eure Lasten zu tragen, so erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gibt. Ich wünsche dir, dass du unsere Gemeinde als einen Ort erlebst, wo Menschen mit dir zusammen deine Lasten tragen und dass du aber auch Gelegenheit findest, mit anderen Lasten zu tragen, so wie Gott es möglich macht. Imke, für dich ein Bibelwort aus Epheser 1, Vers 11 und 12. Durch Christus, so heißt es dort, haben wir Anteil bekommen am künftigen Heil. Dazu hat Gott uns von Anfang an bestimmt nach seinem Plan und Willen. Er, der alle Dinge bewirkt. Denn ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sollen wir sein. Wir alle, die wir durch Christus von Hoffnung erfüllt sind. Imke, du bist ein kreativer Mensch. Du hast viele unterschiedliche Dinge und Begabung. Und ich wünsche dir, dass du erlebst, dass du all das auch als einen Lobpreis für Gott einsetzen kannst und dass unsere Gemeinde dich darin unterstützt. Duclos, du hast ja einen noch viel längeren Namen, als er hier steht. Armel Duclos Ndanyi Ngassa. Und dir habe ich zur Aufnahme ein Bibelwort aus Johannes 13 ausgesucht. Dort heißt es, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Ihr sollt einander lieben, genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eure Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Du bist weit weg von deiner Heimat und doch bist du durch Jesus in der Gemeinde ein Stück auch in deiner Heimat. Und dass du dort wirklich diese Liebe findest, von der das Evangelium nach Johannes da spricht, das wünsche ich dir. Und dass du diese Liebe auch durch Jesus in deinem Herzen hast und austeilen kannst. Bitte schön. Ich möchte jetzt einfach noch für die fünf beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du unsere Gemeinde baust und Menschen dazustellst. Danke für die fünf, für Sandra, für Thomas, für Marin, für Imke, für Düklo. Wir bitten dich, dass sie in unserer Gemeinde wirklich die Gemeinschaft, das Leben miteinander finden, was du in deinem Wort beschreibst. Und hilf uns, da dran zu bleiben miteinander. Vergib uns, wo wir es nicht auf die Reihe kriegen, und hilf uns, miteinander auf dem Weg zu bleiben. Segne du unser Miteinander. Setze uns für die beiden, für die fünf zum Segen, und lass die neun, die wir aufnehmen in unserer Gemeinde, für uns ein ganz großer Reichtum sein. Herr, das stellen wir unter deinen Schutz, befehlen dir das an. Amen. Ach, halt! Ihr bekommt ja noch eine Tasche. Das ist sozusagen das Starter-Kit. Müssen wir mal gucken. Eins ist doppelt. Ist das doppelt? Ja, das ist, glaube ich, dann für Sandra und Thomas.
Dankeschön. Das ist für...
Bitte schön.
Abendmahl, Gemeindeaufnahme. Ein Stück weit gehört es einfach zusammen. Teil zu sein des Leibes Christi, Anteil zu haben am Leib Christi, das heißt dazuzugehören. Anteil zu haben am Blut Christi, dazuzugehören. Und das ist das, was eigentlich allen Menschen gilt. Deshalb knüpfen wir eigentlich auch in der Anbetungszeit wieder an die Predigt an. Das geht allen und sollen alle wissen und alle erfahren. Jesus sagt zu seinen Jüngern: Friede mit euch, Friede mit euch. Mein Vater sandte mich. Ich sende euch. Und damit wollen wir beginnen. Und soweit es uns möglich ist, wollen wir dazu aufstehen.
Zwischen Himmel und Erde hängst du dort ganz allein und verlassen vom Menschen Gott, zwischen Himmel und Erde ausgestreckt, dort am Kreuz. Christus ist in den Riss gesprungen und wir mit ihm.
Sich freuten ist es.
der Zwischenzeit. Du machst Himmel und Erde einmal neu, doch dein Reich ist schon da und du bist treu in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit, mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt.
Befähigst uns durch deinen Heiligen Geist. Ja,
Dieses Haus ist ein Haus, in dem ewig wahren Wort. Jedes Lied, jeder Laut soll dich sehen. Wer dich sucht, kann hier sehen, was dein Geist in uns bewirkt. Du darfst tun, was dir gefällt. Du darfst tun, was dir gefällt. Heute wohnt in deinem Haus. Leben für die Wohnung aus. Du selbst bist Ursprung allen Lichts. Dein Haus ist hell, es fehlt an nichts bei dir. Ich und mein Haus, ich und mein Haus, wir wollen dir dienen, Herr. Ich und mein Haus, ich und mein Haus, wir wollen dir dienen, Herr. Wir wollen dir dienen, Herr. Freude wohnt in deinem Haus. Leben füllt die Wohnung aus. Du selbst bist Ursprung allen Lichts. Dein Haus ist hell, es fehlt an nichts bei dir.
Das war jetzt in der Summe vielleicht etwas lang, aber ich möchte eigentlich nichts missen. War einfach toll. Ja, wir wollen noch einladen zum Verweilen. Wer noch Lust hat zu bleiben, das Café Q7 unten hat geöffnet oder hier oben zum Gespräch, zum Vertiefen und zum einander kennenlernen oder zum Zugehen auf die neuen Mitglieder oder auch sich vielleicht zum Mittag zu verabreden. Schaut mal vielleicht, dass der Tag heute vielleicht in der Form weitergeht. Wir wollen und noch hinweisen auf Feedbackbögen am Infoplatz, wenn man also meint, man kann der Gemeinde doch mal einen Hinweis geben, sind wir wertvoll, weil daran wachsen wir auch. Ja, wir wollen uns dann mit Rolf zusammen unter den Segen Gottes stellen und stehen mal zusammen auf.
Der Herr Jesus Christus segne dich. Er segne dich in der kommenden Woche an dem Platz in der Welt, an dem du dann gerade bist. Er segne dich mit seiner Liebe und mit Interesse an den Menschen, mit Verständnis für die Dinge um dich herum und mit einer Idee, wie du dich einbringen kannst und wie du Gutes tun kannst, damit die Liebe Gottes, des Vaters, sichtbar wird in deinem Leben durch dich und durch die Gemeinschaft, die du mit anderen Christen hast in dieser Welt. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Gedanken, bewahre dich in Jesus Christus. Amen.
Wir möchten bitten, dass die hinteren Reihen freigemacht werden.